Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 12. August 2014. Nach der langen Sommerpause berichten wir nun seit gestern wieder aus dem globalen Chaos und dem Treiben im Berner Mikrokosmos. Heute haben wir uns dem Chaos angenommen. Das sind die Themen. Ungeahnte Menschenrechtsverletzungen statt Schaffung eines Rechtsstaates. NATO-Truppen hinterlassen in Afghanistan viele Trümmer. Und Indiens neue Regierung will Atomkraft ausbauen. Indische Anti-Atom-Proteste finden nun auch in Japan statt. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Christoph Blocher kämpft gegen die Menschenrechte. Schweizer Recht geht fremdem Recht vor, so die Grundidee der neuen SVP-Volksinitiative, mit welcher Altbundesrat Christoph Blocher ins Wahljahr 2015 steigen möchte. Den provisorischen Initiativtext stellte die SVP heute Dienstag in Bern den Medien vor. Die Initiative möchte in der Verfassung verankern, dass die Bundesverfassung oberste Rechtsquelle der Eidgenossenschaft sein soll und über dem Völkerrecht steht. Den Anstoß zur SVP-Offensive gab unter anderem ein Urteil des Bundesgerichts im Oktober 2012. Die Richter kamen damals zum Schluss, dass die Ausschaffungsinitiative der SVP aufgrund der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht direkt anwendbar sei. Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen laufen bereits jetzt gegen das SVP-Begehren Sturm. Mehr Hintergründe dazu morgen im Rabe Info. Die Zahl der Ebola-Toten steigt auf über 1000. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO mit. In Genf haben sich gestern Medizinethiker mit Experten der WHO über einen möglichen Einsatz von experimentellen Wirkstoffen im Epidemiegebiet beraten. Erste Ergebnisse sollten heute Dienstag bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Zwei aus den USA stammende Ebola-Patienten sowie ein Spanier waren mit dem Mittel ZMAP behandelt worden. Dieses war zuvor an Affen getestet worden. Das Medikament wurde aber noch nicht auf mögliche Nebenwirkungen erprobt. Die Weltgesundheitsorganisation hatte die Ebola-Epidemie am Freitag als internationalen Gesundheitsnotfall eingestuft. Damit kann die Organisation nun zu außerordentlichen Maßnahmen greifen, um die Epidemie einzudämmen. Der Captain, my Captain, ist nun auch dem Club der toten Dichter beigetreten. Der US-amerikanische Schauspieler Robin Williams ist tot. Williams habe sich offenbar das Leben genommen, teilte die Polizei von Marin County in Kalifornien am Montagabend mit. Robin Williams' Sprecherin bestätigte, dass der Schauspieler unter Depressionen litt. Als Miss Doubtfire brachte er Millionen zum Lacher, im Club der toten Dichter ebenso viele zum Nachdenken. Und für seine Rolle in Good Will Hunting hat er 1998 den Oscar bekommen. Nun ist er 63-jährig verstorben. Noch zum Wetter. Morgen Mittwoch beginnt der Tag bedeckt und regnerisch. Erst gegen Abend zeigt sich die Sonne kurz, bevor sie wieder mit der Erdumdrehung verschwindet. Das ganze Spektakel erleben wir bei Maximaltemperaturen von 18 Grad. Nach der vollendeten Drehung kommt die Sonne bereits am nächsten Tag um 6:30 hervor. Der Donnerstag bringt auch am Abend keine Gewitter, keinen Regen, sondern nur ein paar Wolken. Auch am Freitag scheint die Sonne, manchmal sogar durch die Wolken hindurch. Dies bei Temperaturen von maximal 19 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Vor bald 13 Jahren begannen NATO-Truppen unter der Führung der USA militärisch in Afghanistan zu intervenieren. Dieses Jahr sollen sämtliche internationalen Truppen abgezogen werden. Offiziell war das Ziel der Mission, Afghanistan zum demokratischen Rechtsstaat zu machen. Diese Mission ist größtenteils misslungen. Weite Teile des Landes sind immer noch in der Hand fundamentalistischer Taliban. Im sogenannten befreiten Teil herrscht viel Korruption und Vetternwirtschaft. Und die USA und ihre Verbündeten haben statt einen Rechtsstaat zu schaffen, selber zahlreiche Menschenrechte verletzt, meist ungesühnt, wie ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zeigt. Michael Spahr hat mit Stella Jäger von Amnesty über diesen Bericht gesprochen.
Also was wir untersucht haben, ist insbesondere das Verhalten der amerikanischen und der NATO-Streitkräfte in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in der Zeit, als sie dort waren. Insbesondere in den letzten 4 Jahren haben wir das untersucht. Jetzt stehen die Truppen ja vor dem Abzug oder sind zum Teil schon abgezogen. Und wir sind eben zum Schluss gekommen, dass auch und nicht zuletzt von NATO und von USA-Soldaten zahlreiche Verletzungen von Menschenrechten und Kriegsvölkerrechten begangen worden sind. Konkret untersucht haben wir 10 Fälle, bei denen insgesamt über 140 Zivilpersonen ums Leben kamen. Das verstößt natürlich gegen Kriegsrecht, also nicht jeder Tote in einem Konflikt ist ein Verstoß gegen Kriegsrecht, aber wenn absichtlich Zivilisten angegriffen wurden oder in Kauf genommen wurde, dass Zivilpersonen ums Leben kommen, dann ist das eben ein Verstoß. Und was wir insbesondere kritisieren, ist, dass keiner dieser Fälle untersucht wurde.
Gibt es denn konkrete Beispiele, wie sich die NATO-Truppen verhalten haben und wie sie ganz massiv Menschenrechte von Zivilisten verletzt haben?
Ja, von den 10 Fällen, die wir untersucht haben, ist zum Beispiel einer, wo diese Special Operation Forces der Amerikaner zivile Häuser bombardiert haben und dort zahlreiche Zivilpersonen ums Leben gekommen sind. Wir haben leider auch Vorkommnisse von Folter, die geschildert werden. Namentlich schildert zum Beispiel in dem Bericht, das ist ein Beispiel, jemand, der aus ein Afghane, der verhaftet wurde im 2012, wie er mit Holzstöcken geschlagen und mit Elektroschocks gequält und unter Wasser getaucht wurde. Also verschiedenste bei den Amerikanern bekannte Foltermethoden, die gegen ihn angewendet wurden. Und es wird auch berichtet, dass in der Gefangenschaft etliche Leute getötet worden sind. Auch das ist selbstverständlich ein Kriegsverbrechen, wenn Menschen, die bereits in Gefangenschaft sind, dort umgebracht werden. Alle diese Fälle wurden eben nicht untersucht in der Folge. Die Justiz der USA versagt diesbezüglich vollkommen.
Um noch ein bisschen Glaubwürdigkeit wieder zurückzugewinnen für die NATO-Mächte, was muss jetzt passieren in den Augen des Amnesty International?
Jeder Staat, der Krieg führt oder in einem bewaffneten Konflikt involviert ist, ist verpflichtet, sich an Völkerrecht zu halten. Und dazu gehört zum Beispiel, dass sobald eben ein Verdacht aufkommt, dass ein Kriegsverbrechen begangen worden ist oder ein Verstoß gegen Völkerrecht, dass diese Fälle sofort untersucht werden. Sofort ist nun natürlich im Moment in Bezug auf diese Fälle bereits zu spät, aber immerhin wäre es auch jetzt noch möglich und absolut notwendig und dringend, dass die USA und die NATO solche Vorkommnisse genau untersuchen und die Schuldigen vor Gericht bringen. Dazu braucht es natürlich etwas anderes als das, was die US-Militärjustiz bis jetzt bietet, weil die US-Militärjustiz ist ja etwas recht Spezielles. Eigentlich berichten doch die Soldaten selbst über ihre eigenen Verstöße und wenn sie eben nicht berichten, dann kommt eben nichts ans Licht. Und diesbezüglich bräuchte es eben bei den USA nicht nur eine Untersuchung mit dem bisherigen System, das ganz eindeutig nicht funktioniert, sondern es bräuchte eine unabhängige Justiz und eine klare, grundlegende Reform der Militärjustiz bzw. der Art und Weise, wie überhaupt Kriegsverbrechen, die von amerikanischen Soldaten begangen wurden, untersucht werden.
Das sagt Stella Jäger von Amnesty International Schweiz. Den detaillierten Bericht gibt es im Internet auf www.amnesty.ch.
Rabe Info 95,6.
Indien ist ein sogenanntes BRICS-Land, also eines der aufstrebenden Schwellenländer dieses Planeten. Das massive Wirtschaftswachstum erhöht den Hunger auf Energie, folglich wird in Indien am Ausbau der Atomenergie gearbeitet. Auch die einst eher atomkritischen Hindu-Nationalisten haben sich nach ihrer Machtübernahme letzten Frühling für die Fortsetzung des Atomprogramms ausgesprochen. Als Atommacht hat Indien bis heute den Atomsperrvertrag nie unterzeichnet. Stattdessen versucht das Land, bilaterale Atomabkommen zu schließen. Im Moment soll so ein Vertrag mit Japan unterzeichnet werden. Also ausgerechnet mit dem Land, das mit Fukushima die größte Atomkatastrophe der letzten Jahre produziert hat. Widerstand regt sich an der Basis, wird aber oft von den Mächtigen niedergeknüppelt. Unsere Kolleginnen von Radio Dreieckland haben mit Kumar Sundaram gesprochen. Er ist Aktivist der atomkritischen indischen Organisation CNDP. Radio Dreieckland wollte von ihm wissen, ob es neben den Protesten von unten auch Politiker und Politikerinnen gibt, die gegen Atomkraft kämpfen.
Der Widerstand gegen den Bau weiterer Reaktoren kam nicht nur von Anti-Atom-Bewegungen und Friedensinitiativen wie CNDP oder lokalen Bürgerinitiativen, sondern auch von Wissenschaftlern, Parlamentarierinnen und der Oppositionspartei und sogar aus der Regierung selber. Als die indische Regierung 2010 das Nuklearhaftungsgesetz vorlegte, haben 8 Staatsminister, darunter das Gesundheits- und das Innenministerium, Bedenken geäußert und klargestellt, dass sie nicht in der Lage seien, mit einem Atomunfall umzugehen. Dennoch drückte die Regierung im November 2011 das Gesetz zur Haftung bei atomaren Unfällen durch, das eines der letzten der im indischen-amerikanischen Atomabkommen festgelegten Punkte war. Unter anderem wird die Haftung ausländischer Unternehmen dank dieses Gesetzes im Falle von Atomunfällen auf rund 80 Millionen US-Dollar beschränkt und das Gesetz garantiert amerikanischen Unternehmen, dass sie Versicherungsschutz von ihren Versicherungen erhalten. Das Gesetz war hoch umstritten.
Als Anfang diesen Jahres der japanische Premierminister Shinzo Abe Indien besuchte, unter anderem auch, um über die Zukunft der Zusammenarbeit im Bereich der Nukleartechnologie zu sprechen, da lancierte die Organisation CNDP eine Kampagne mit den Worten: Abe, Sie sind in Indien herzlich willkommen, aber Atomanlagen und Atomtechnologie sind es nicht. Inzwischen gibt es in Indien eine neue Regierung. Wie wird sich diese zu dem Plan des indisch-japanischen Atomabkommens verhalten?
Ja, Japan war eines der wenigen Länder, die mit Indien kein Abkommen über die Nutzung von Atomenergie getroffen hatten, obwohl Indien in den Kreis der Nukleartechnologie exportierenden Länder aufgenommen worden ist. In Japan gab es einerseits Druck seitens der Atomlobby, Indien in die Gruppe der Atommächte aufzunehmen. Andererseits sind aber gerade in Japan die Vorbehalte groß, nukleare Technologie in ein Land zu exportieren, das den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet hat. Das nukleare Handelsabkommen, um das es jetzt geht, wird seit mindestens 5 oder 6 Jahren verhandelt. Die Vorgängerregierung in Indien konnte es kurz vor der Wahl nicht unterzeichnen, weil Petitionen eingereicht und eine Anfrage der CNDP im Parlament zur Debatte stand und auch weil landesweit starke Proteste liefen. Grundsätzlich befürwortet die neue Regierung das Atomprogramm, auch wenn sie damals gegen das Gesetz stimmte, die Umweltgutachten anmahnte und gegen den Handel mit Nukleartechnologie argumentierte. Nun aber, seit diese sehr konservative, hindu-nationalistische Partei an der Regierung ist, sind die Entwicklungen sehr enttäuschend. Der neue Premierminister Narendra Modi versprach der französischen Regierung, den Bau des umkämpften Jaitapur-Reaktors in Maharashtra voranzubringen. Neulich auf dem BRICS-Treffen in Brasilien lud Modi den russischen Präsidenten ein, die Nuklearanlagen in Kodukalam zu besuchen. Nun plant er den Bau weiterer Atomanlagen mit russischen Unternehmen. Kommenden Monat plant Modi einen Besuch in Tokio, um das Atomabkommen mit Japan zu beschließen. So gesehen hat die neue Regierung nicht nur ihre alte Position fallen gelassen, sie befördert derzeit geradezu den Ausbau der Atomindustrie.
Was plant die Coalition in dieser Angelegenheit?
In Japan ist die Anti-Atom-Bewegung seit Fukushima erstarkt und hat sich gegen dieses Abkommen positioniert. Tatsächlich sucht Japan neue Exportmärkte für seine nukleare Technologie, nicht nur in Indien, sondern auch in Jordanien, Bangladesch, Vietnam und anderen Staaten. Damit wurde der Export ein wesentlicher Kritikpunkt der Protestbewegung in Japan. Wir hoffen, dass die Friedens- und Anti-AKW-Bewegung in Japan dieses Abkommen abwenden können, während wir in Indien hervorheben, dass der Status als Atomstaat nach wie vor nicht geklärt ist und der lokale Protest gegen den Bau gewaltsam unterdrückt wird. Das ist derzeit alles, was wir tun können. Ich werde im August, kurz bevor Narendra Modi nach Japan reist, in Fukushima, Hiroshima, Nagasaki und Tokio unter anderem mit Parlamentariern und Parlamentarierinnen sowie Gegnern und Gegnerinnen des Abkommens sprechen.
In Tokio, Osaka, Hiroshima, Fukushima and other places, meeting some opposition MPs, the whole argument under them.
Das sagt Kumar Sundaram von der atomkritischen indischen Organisation CNDP. Eine längere Version des Interviews gibt es im Internet unter www.freie-radios.net.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Dienstag, dem 12. August 2014 auf Radio Bern Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Mittwoch, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr und das Radio Dreieckland. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die wünscht euch allen einen aufregenden Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.